So. Ihr denkt, das ist mit Maske schwierig. Mit Hörgerät, habe ich mir sagen lassen, ist das noch viel schwieriger. Hörgerät und Maske. Ja, also zunächst einmal, denke ich, muss ich mich kurz entschuldigen. Ich war eben so flapsig, wollte wahrscheinlich besonders cool sein und habe von Pappe geredet. Die meisten haben mich gar nicht verstanden. Ja, ich meinte Führerschein. Also wenn jemand einen Führerschein hat, dann kann er mich heute Nachmittag nicht nur begleiten, sondern auch ausfahren. Ja. Schön. Wir befinden uns momentan ja in der Adventszeit. Und Adventszeit bedeutet ja, irgendwie möchte man diese heimliche Stimmung erzeugen, das Haus wird dekoriert, viele Lichter werden angezündet, wir backen Plätzchen, wir schreiben Karten und vielleicht ist auch eine Erwartungshaltung da, dass diese Zeit besonders ja, angenehm und warm und fröhlich sein sollte. Aber wenn wir ehrlich sind und die Augen nicht verbergen vor der Realität, dann will diese Stimmung wahrscheinlich gar nicht so richtig in unserem Herzen sich breit machen durch all die Kerzen und Plätzchen und Dekorationen, die wir da aufbieten. Denn auch heute, und ich rede jetzt gar nicht unbedingt nur von Corona und von der besonderen Herausforderung, die wir jetzt schon seit mehr als anderthalb Jahren haben, sondern jeder von uns hat auch persönliche Prüfungszeiten. Ja, wir haben Leute unter uns, die kämpfen mit Jobverlust oder Ängsten, was die Versorgung angeht. Wir haben Leute, die sind krank. Wir haben Leute, die sind chronisch krank oder unheilbar krank. Ja, vielleicht beklagt jemand auch den Verlust eines Angehörigen oder kämpft mit lebenslangen Behinderungen, mit Einschränkungen oder macht sich Sorgen um Familienangehörige. Also wir haben Adventszeit, wir sollten uns eigentlich freuen, aber unterschwellig leben wir in einer Zeit, in dieser gefallenen Welt mit so viel, ich nenne es mal Prüfungen. Und nicht nur Prüfungen, wir leben auch mit Versuchungen. Ja, das sind verschiedene Gewohnheitssünden, vielleicht in meinem Leben, in deinem Leben, verborgene Sünden, wo wir nicht einmal fallen, wo wir auch wieder und wieder fallen. Und die wollen uns auch die Freude nehmen an dieser vermeintlich doch so schönen Adventszeit. Der Text, den ich mir heute Morgen ausgesucht habe, steht in 1. Petrus 1. Und der Petrusbrief, es ist gut, wenn man so ein bisschen einen Griff an die verschiedenen Bücher der Bibel hat. Ja, man muss nicht den ganzen Inhalt und jedes Kapitel oder jeden Vers kennen, aber es ist schon schön, wenn man ungefähr weiß, Mensch, um was geht's denn so grob in diesen Briefen? Und im 1. Petrusbrief schreibt Petrus an Empfänger, die sehr leiden. Die leiden aus zwei Gründen. Ja, zum einen durch eine Prüfungszeit, durch die sie gehen. Der Brief ist nach 60 nach Christus geschrieben. Das heißt, die Christen waren sowieso nicht anerkannt. Ja, also ich meine, jetzt leben wir auch in einem postchristlichen Europa. Das Christsein hat hier auch, ich will nicht sagen bald ein Ende, aber es ist nicht mehr besonders schick, unbedingt Christ zu sein. Aber damals war es nicht nur nicht schick, es war extrem schwierig. Die Christen wurden von allen verfolgt. Sie wurden von den Juden verfolgt, weil sie als Sekte galten. Und jetzt wurden die Christen auch extrem von den Römern verfolgt, weil Nero hat den Großteil von Rom abgebrannt und die Christen dafür verantwortlich gemacht. Und so gab es eine große Verfolgung, auch Zerstreuung. Und er schreibt hier an die Fremdlinge, an die Zerstreuten, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien. So ist der Petrusbrief überschrieben. Kleiner Hinweis, wir dürfen keine Exkurse machen, weil wir viel zu viel Material wieder haben. Aber Pontus ist die Gegend, wo die Sophia Mihas, manche kennen sie vielleicht noch, BCM-Missionarin. Paul und Sophia haben uns jahrelang hier in Hünfeld besucht, um Material vorzubereiten. Sophia stammt aus Pontus. Und das ist eine der Gegenden, wo auch die Christen, Judenchristen lebten, an die Petrus hier schreibt. Und das war eine sehr, sehr schwere Zeit für sie. Aber diese Briefempfänger, die kämpften nicht nur mit Prüfungen, mit diesen Verfolgungen, die kämpften, das werden wir nachher gleich sehen, auch mit Versuchungen, so wie wir heute auch noch versucht werden. Petrus will aber seinen Briefempfängern buchstäblich sagen, sie leben in einer Adventszeit, genauso wie wir in einer Adventszeit uns befinden. Wenn ich sage, wir sind jetzt in der Adventszeit, dann überrascht das keinen, weil heute haben wir den dritten Advent. Danke für diesen feinen Kranz und für diese Erinnerung. Aber das ist nicht die Adventszeit, von der ich spreche. Advent, Adventus, das lateinische Wort heißt Ankunft. Und ja, wir haben diesen Brauch, dass wir uns im Dezember 4 Sonntage lang auf die Ankunft des Herrn vorbereiten oder streng genommen uns eigentlich an das erste Kommen, diesen ersten Advent, diese erste Ankunft erinnern. Aber das war ja schon. Das war vor 2000 Jahren. Und trotzdem leben wir heute und auch die Geschwister damals, an die der Brief geschrieben ist, die leben in einer Adventszeit. Denn der Herr Jesus ist zum ersten Mal gekommen in eine Krippe, um sein Leben zu geben für alle Menschen, damit wir Vergebung für unsere Schuld haben, weil er den Zorn Gottes getragen hat. Aber der Herr Jesus wird wiederkommen. Ja, in der Apostelgeschichte, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, da wird der Bericht nochmal gegeben, da ist er gerade gen Himmel gefahren und dann stehen wieder zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen und die sprechen, Apostelgeschichte 1, Vers 11, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Wir sind jetzt in einer zweiten großen Adventszeit. Also streng genommen sind wir im zweiten Advent. Die erste Adventszeit war von dem Tag an, wo Gott selbst die Verheißung gegeben hat, ja, du wirst den Erlöser in diese Welt bringen. Oder durch deinen Samen, Eva, wird der Erlöser in diese Welt kommen. Er wird dich in die Ferse stechen, aber du, der Erlöser, wird dem Satan den Kopf zermalmen. Und Gott war treu, diese Tausende von Jahren, seit dieser Verheißung, schon im Paradies, kurz nach dem Fall. Und er hat trotz aller, ich will nicht sagen Wirren, sondern auch trotz Israel und trotz diesem ganzen Versagen, war er treu und hat seinen Erlöser in diese Welt gebracht. Und dieser Erlöser ist gen Himmel gefahren und wir warten jetzt wieder auf die Ankunft des Herrn. Wir sind im zweiten Advent. Der Herr Jesus wird wiederkommen und wird einen jeden von euch, wenn ihr zum Herrn gehört, zu euch nehmen. Am liebsten von mir aus schon heute. Ja, die Amerikaner verabschieden sich immer, wir sehen uns wieder, here, there or in the air. Also hier, dort, wenn wir doch sterben müssen, oder am besten in der Luft, wenn wir entrückt werden. Ja, die Woche, nach langer, langer Zeit durfte ich mal die Katharina wieder sehen, Katharina Werle. Es geht ihr übrigens nicht so gut, bitte betet für sie. Vielleicht wird sie den Herrn bald sehen, ich weiß es nicht, aber noch schöner wäre es, und so haben wir uns verabschiedet, wenn wir ihn in der Luft sehen, wenn keiner von uns durch dieses dunkle Tor des Todes gehen muss. Wir leben im Advent, aber nicht nur in diesen vier Adventssonntagen, wir leben in dem viel größeren Advent, der Herr Jesus kommt wieder. Wir leben buchstäblich in einer Adventsklammer zwischen dem ersten Advent, seinem ersten Kommen, und dem zweiten Advent, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und so, genauso richtet er Petrus seine Worte auch hier an diese Gläubigen in der Zerstreuung, die sehr zu leiden hatten. Durch Prüfungen, aber auch durch Versuchungen. Beides. Ja, ich gehe nachher nochmal drauf ein, was das bedeutet, der Unterschied zwischen Prüfung und Versuchung. Und Petrus, ich muss aufpassen, dass ich jetzt ständig von Paulus rede, Petrus tröstet auch sie mit der Ankunft des Herrn. Der Text heute Morgen wird eigentlich nur der Vers 6 und 7 sein. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ja, das ist ein Wort, in dem Fall hier Apokalypsis, aber das ist eine Umschreibung für diese Ankunft des Herrn. Und die lebten mit viel Versuchung, die lebten mit viel Prüfung in einer schweren Zeit, wie viele von uns auch durch schwere Zeiten gehen, aber er tröstet sie, ihr lebt im zweiten Advent. Der Herr Jesus wird wiederkommen. Aber wenn wir nur die zwei Verse lesen, ist es unmöglich, das Gewicht und die Bedeutung dieser zwei Verse zu fassen, weil das ist so wie, ich weiß jetzt nicht, wie viele Verse der erste Petrusbrief hat, aber nehmen wir mal an, es sind wahrscheinlich zwischen 100 und 200 Verse. Das ist wie 100 oder 200 Puzzleteile. Und ich zeige euch jetzt zwei Puzzleteile, die zusammengehören, aber ich zeige euch nicht den Rest. Das ist unmöglich. Man kann das Bild nicht fassen, wenn man nur diese zwei Puzzleteile anschaut. Und wenn allein schon im Vers 6 der Anfang heißt, darin jubelt ihr, also ihr Lieben, dann müssen wir wenigstens ein paar Verse zurückgehen, müssen den Anfang zusammen lesen, um zu verstehen, was Petrus hier meint, wenn er sagt, darin jubelt ihr, jubeln wir. Was ist dieses darin? Und lasst mich so diese ersten Verse und dann auch nochmal Vers 6 und 7 lesen. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithymien, die auserwählt sind, nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung oder besser durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt, in dieser Adventszeit, eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Lass uns noch mal kurz still werden. Vater im Himmel, wir danken dir für dein teures Wort. Wir danken dir für deine Ermutigung, die du uns durch dein Wort gibst. Und wir danken dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Und du hast uns selbst verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort gebrauchst, um uns wirklich frei zu machen von dieser Betrübnis und von dieser Sorgenlast, die ja, wir uns oftmals machen durch einen falschen Blick. Herr, hilf, dass wir den richtigen Blick haben auf das, was du tatsächlich getan hast bei deinem ersten Kommen und was du tun wirst, was du vollenden wirst für jeden von uns, der dein Eigentum ist. Hab herzlich Dank und ich bitte dich um deinen Segen fürs Reden und fürs Hören. Amen. Wenn wir diesen Text hier betrachten wollen, diese Verse 6 und 7, dann erlaubt mir, dass wir erstmal ein paar Worte, die da drin stehen, versuchen zu klären. Denn ich bin nicht der Koch, ich bin der Diener. Ich bringe nur das, was schon längst in einer sehr guten Küche, wenn ich das so sagen darf, bereitet wurde. Ich bringe das hoffentlich ohne sehr zu verschütten zu eurem Tisch, damit ihr es genießen könnt. Aber ich bin nicht der Koch. Wir müssen auf das achten, was wirklich dort steht. Wenn Petrus den Vers 6 mit darin beginnt, dann meint er natürlich diese Verse 1 bis 5, beziehungsweise in besonderem Maße wahrscheinlich auch 3 bis 5. Ja? Diese Verse 6 und 7 folgen auf einen wunderbaren Lobpreis auf das Evangelium, was Gott tatsächlich im Evangelium getan hat. Das beschreibt er hier in diesen ersten 5 Versen. Und wenn wir jetzt nochmal im Schnelldurchlauf durch diese 5 Verse gehen, um dieses darin jubelt ihr zu verstehen, dann merkt euch bitte eins. Petrus hat im Kopf, Das hat Gott getan. Das hat Gott getan. Und du kannst auch negativ ausdrücken mit der Frage, kannst du das? Kannst du das, was Gott getan hat im Evangelium? Petrus schreibt, Apostel Jesu Christi, er hat mich zu einem Apostel gemacht. Er würde auch von sich sagen, ich unwürdige Geburt. Wir werden auf seinen Lebenslauf noch kurz zu sprechen kommen. Und er schreibt an diese Zerstreuten, an diese Leidenden, die auserwählt sind. Gott hat sie auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Bei Auserwählung gehen schon manchmal bei manchen die Gewehre hoch. Nee, da brauchst du dich gar nicht aufregen. Ja. Gott hat tatsächlich auserwählt, weil du hättest Gott nie gesucht. Da ist kein Gerechter, keiner, der Gott sucht. Und Gott erwählt und zieht dich zu sich. Und keine Angst, wir sind ganz ausgewogen. Die Bibel lehrt beides. Der Herr Jesus Christus, Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 15, der Herr Jesus Christus ist umhergegangen in Galiläa und hat das Evangelium gepredigt. Er hat das Evangelium gepredigt. Und wisst ihr, was er gepredigt hat? Kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wem hat er das gepredigt? Nicht den Erwählten, allen hat er das gepredigt. Alle sind verantwortlich, Buße zu tun und zu glauben, alle von uns. Und trotzdem, keiner sucht Gott. Das sind zwei Wahrheiten, zwei Gleise. Und wir predigen, und heute predigen wir nun mal dieses Gleis. Gott hat erwählt. Gott hat das getan. Nicht, weil du so besonders bist. Wer so über Auserwählung denkt, der hat gar nichts verstanden. Sondern weil du nichts bist. Wie bei Israel. Nicht, weil das Volk so toll war, sondern weil es das Geringste unter allen war. Deswegen hat er sie erwählt. Und deswegen hat er dich erwählt, wenn du den Herrn Jesus als deinen Herrn und Heiland erkannt hast. Gott erwählt. Kannst du das? Und nicht nur der Vater hat nach Vorkenntnis erwählt, der Heilige Geist, der hat dann den Gehorsam geschenkt, den Glaubensgehorsam, und der hat dein Herz mit dem Blut Jesu Christi besprengt. Kannst du das? Kannst du dein Herz mit dem Blut Jesu Christi reinwaschen? Du kannst das nicht. Aber der Heilige Geist, er hat das getan. Er hat dir den Glaubensgehorsam geschenkt und er hat dir die Reinigung geschenkt von deiner gesamten Lebensschuld durch das Blut Jesu Christi. Und es ist das Blut Jesu Christi, es ist nicht irgendein Blut, was dich gerettet hat. Nicht das Blut von Stieren und Böckern, was in unendlicher Zahl schier dargebracht wurde. Wenn du die Opfer Israel mal studieren würdest, ist es unfassbar, wie viel Blut da wieder und wieder und wieder vergossen wurde. Warum? Weil es gerade mal die Schuld bedecken, aber nicht wegnehmen konnte. Es war das Blut Jesu Christi von Gott selbst. Das ist immer mein Wort. Ich habe keinen Platz für Exkurse an die Zeugen Jehovas. Ihr Lieben, es tut mir furchtbar leid, aber der Sohn Gottes muss Gott sein. Es reicht nicht, wenn ihr heute sogar bekennt, er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott, weil es muss das Blut Gottes gewesen sein, was den Zorn Gottes gestillt hat. Wenn es etwas weniger wäre als das Blut Gottes, dann wäre es nicht ausreichend, um den Zorn Gottes zu stillen, um Gott wirklich zu befrieden. Das Opfer musste nicht dir gefallen. Das Opfer musste auch nicht Satan gefallen. Das Opfer musste dem Vater gefallen. Und deswegen ist der Sohn selbst in diese Welt gekommen, der erste Advent, und hat sein Leben für dich und mich gegeben. Und an der Stelle will ich schon gleich sagen, ich glaube nicht, dass es heute hier so in dem Raum ist, aber sollte jemand zuhören und hat dieses Heil in Christus noch an sich vorübergehen lassen, ich flehe dich an. Wie kannst du so eine Erlösung an dir vorübergehen lassen? Ich habe diese Woche mit einem Schulkollegen gesprochen, vor 30 Jahren, mehr oder minder haben wir uns das letzte Mal gesehen. Und er hat sich mehr oder minder, das hat er ehrlich gesagt, von Gott entfernt. Ein Stück weit auch wegen der Kirche, weil sie keinen guten Lauf darlegt, ja, mit Missbrauchsskandal und so weiter. Und ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Und wenn er uns genau prüfen würde, dann würde er auch viel Unrat finden. Ja, nicht weil wir so toll sind, hat Gott uns auserwählt. Aber wie schrecklich, wenn er sich von dem irdischen Bodenpersonal ablenken lässt, von diesem Heil, was Gott in Christus bereitet hat. Es gibt kein größeres Opfer, was gebracht werden konnte. Die ganze Dreieinigkeit wurde aufgeboten, um Erlösung darzubringen. Der Vater erwählt, der Heilige Geist schenkt Glaubensgehorsam und besprengt mit dem Blut des Sohnes Jesu Christi. Und deswegen schreibt Petrus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, das ist das Motiv. Kannst du das? Hast du das verdient? Nein, es ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt, und deswegen hat Herr Jesus auch so viel geheilt, als er hier war. Der hat nicht alle Menschen geheilt. Das war nicht sein Auftrag. Sein Auftrag war, sein Leben zu geben, diese Barmherzigkeit zu zeigen. Aber um das Wesen Gottes zu zeigen, hat er wieder und wieder geheilt, um zu zeigen, ich bin ein Gott des Erbarmens. Und die größte Not, die größte Krankheit ist nicht Aussatz, physischer Aussatz. Die größte Not ist geistlicher Aussatz. Und unter diesem Aussatz leidet jeder Mensch seit dem Fall. Und deswegen mussten wir wiedergeboren werden. Gott hat uns buchstäblich eine Geburt geschenkt in der Schöpfung. Aber wir sind alle gestorben. Wir waren alle tot. Und er musste uns wiedergebären, zu neuem Leben erwecken, um das zu sehen, wer er wirklich ist und was er in Christus getan hat. Er hat uns wiedergeboren. Kannst du das? Fragte ich Petrus. Nein, das kannst du nicht. Gott hat das getan. Und zu was hat er uns wiedergeboren? Zu einer lebendigen Hoffnung. In wem? In der Auferstehung Jesu Christi. Was hast du mit der Auferstehung Jesu Christi zu tun? Nichts. Kannst du das? Er ist auferstanden. Er hat das Leben wieder genommen. Und diese Kraft, die wirkt in dir. Das ist Gottes Dynamis im Evangelium. Die hat dich, der du völlig tot warst, zum Leben gebracht, zum geistlichen Leben. Und diese Kraft, die wird dich auch aus dem Grab erwecken, wenn wir es nicht erleben und mit der Katharina noch entrückt werden, wo ich gar nichts dagegen hätte. Kannst du das? In der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Und so haben wir ein Erbe. Und kein Wunder, sagt Petrus, dieses Erbe, Vers 4, ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Und wisst ihr, wo das Erbe für dich aufbewahrt wird? Deswegen ist es unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Das wird im Himmel für dich aufbewahrt. Hier sollst du dir keine, ich springe jetzt mal ein bisschen ins Evangelium zurück, hier, sagt der Herr Jesus, sollst du dir keine Schätze sammeln auf der Erde. Warum? Weil diese Schätze sind vergänglich, wo Motten und Rost danach fressen und Diebe danach graben. Aber dein Erbe, wisst ihr, wo das aufbewahrt wird? Im Himmel. Bei Gott. Und deswegen ist es unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Und jetzt sagst du, ja gut, wenn das so groß ist, kannst du das? Nein, ich kann nichts davon. Aber ich muss doch festhalten wenigstens. Ja, wirklich. Die ihr in der Kraft Gottes festgehalten werdet. Ja, wer glaubt, ich muss das an der Stelle sagen, auch wenn das gar nicht das Thema ist, wer glaubt, sein Heil verlieren zu können? Wisst ihr, was der glaubt? Der glaubt, es zu bewahren. Es bewahren zu können. Und das ist unmöglich. Du musst nur noch ein bisschen länger gläubig sein, um das dann wirklich zu verstehen. Wer glaubt, er könne sein Heil verlieren, der ist tatsächlich in meinen Augen, tut mir leid, wenn ich euch jetzt so nahe komme, aber der denkt noch relativ groß von sich selbst und relativ gering von Gott. Kannst du das? Du kannst das nicht. Und Gott muss dich sogar bewahren in seiner Kraft, sonst würde überhaupt niemand ankommen. Er schenkt dir die Kraft. Keine Angst, wir werden auch nochmal eine Predigt halten, wo es darum geht, dass du glauben musst, dass du Buße tun musst. Aber glaub, ja, ganz klar, der Herr Jesus, lest bitte heute Markus 1, Vers 15, der Herr Jesus hat das gesagt, tu Buße, glaub an das Evangelium. Aber in Römer 2, Vers 4 steht, dass Buße ein Geschenk ist. In 2. Timotheus 2, Vers 25 steht, dass Buße ein Geschenk ist. Und Glaube ist eine, ein Unwerk, was du tun musst, so nenne ich, ich weiß nicht, ob das schon jemand so genannt hat, ich nenne das das Unwerk. Glaube ist ein Unwerk, was du tun musst, aber Glaube ist auch ein Geschenk. Philipper 1, Vers 29. Oder Petrus selbst sagt das in seinem zweiten Petrusbrief gleich am Anfang. Simon, Petrus, Knecht, Apostel Jesu Christi, denen ein gleich kostbarer Glauben geschenkt wurde. Die haben den empfangen, unverdient. Das ist das gleiche Wort, was in Apostelgeschichte 2 für das Los verwendet wird. Da wird ein Los geworfen und da wurde einer dazugenommen, unverdient. Glaube ist dein Unwerk. Du musst glauben. Ja, ich will immer noch ein bisschen die Ausgewogenheit reinbringen, sonst kriege ich nachher vielleicht von einem Schläge. Ich habe das deutlich gesagt. Du musst glauben. Du musst Buße tun. Aber denk nicht zu hoch von dir. Gott schenkt dir Gnade in der Buße und im Glauben. Und Gott schenkt dir jetzt fortwährend Gnade, dass er dich in diesem Glauben bewahrt. Und darin, sagt jetzt Petrus, ich denke, jetzt haben wir ein paar Puzzleteile vorweggesetzt, darin jubelt ihr. Darin jubelt ihr. Ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid. Über eure Versuchungen, über eure Prüfungen, über eure Anfechtungen. Ja, da kann man betrübt drüber sein, über das Leid, über die Ängste, die wir haben, über ja, Krankheit, da kann man betrübt drüber sein. Und auch über Sünde, nicht über die Sünde meines Bruders oder meiner Schwester, über die eigene Sünde kann man sehr betrübt sein. Aber das ist nur eine kleine Zeit. Das ist eine kleine Zeit im Verhältnis zu dem Heil, was Gott für uns bereitet hat, wo du nichts zu tun kannst. Jubelt ihr. Das ist nicht nur eine Aufforderung, das ist eigentlich ein Bekenntnis. Ihr jubelt bitteschön darin. Ihr habt allen Grund darin zu jubeln. Dieses Wort, was hier verwendet wird, für allergrößte Freude, wird kein einziges Mal für irdische Freuden verwendet, sondern nur für geistliche Freude über das Heil, was wir haben dürfen. Das ist nicht zaghaft, dieses Glück. Das ist auch nicht an Umstände oder gebunden oder von oberflächlichen Gefühlen abhängig, sondern bezieht sich immer in der ganzen Schrift auf geistliche und nicht auf zeitliche Freuden. Ja, Petrus selbst benutzt es gleich im nächsten Vers, den ihr liebt, Christus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Als der Kerkermeister in Philippi zum Glauben kommen durfte, dann hat er und sein ganzes Haus gejubelt über diese unverdiente Gnade, die ihm zuteil geworden ist. Du hast allen Grund, heute Morgen in dieser Adventszeit, in diesem zweiten Advent zu jubeln, weil ich davon ausgehe, dass, wenn ich so durch die Reihen schaue, dass ihr alle dieses Evangelium, von dem Petrus hier nochmal die Zusammenfassung schreibt, dass ihr dem teilhaftig geworden seid, aus Gnade. Die anderen Worte, die er hier verwendet, ist eine kleine Zeit, da kommen wir noch drauf, ja. Aber dieses Wort Versuchungen, er sagt ja hier, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Und dieses Wort Versuchungen ist wichtig zu verstehen. Und ich habe den ganzen Befund des Petrusbriefs hinter mir, was ich euch jetzt sage. Versuchung, wir denken ja, ach, Petrus meint bestimmt, naja, diese Schwierigkeiten. Weil die hatten ja Schwierigkeiten, die wurden ja jetzt verfolgt. Das waren die Verfolgten, für die der Peter heute Morgen gebetet hat. Und das ist ja alles so also das haben die ja nicht verursacht, dieses Leid. Ja, wenn die Krankheit über mich kommt, wenn ich meinen Job verliere oder wenn mir andere schwierige Dinge im Leben passieren, das sind ja alles Anfechtungen und die sind ja nicht von mir verursacht, da kann ich ja nichts für. Und dann könnte man denken, ja, das meint Petrus bestimmt, oder? Jubelt und die vielen Schwierigkeiten, die ihr jetzt halt durchgehen müsst, ist eine kleine Zeit, nehmt das nicht so schwer. Nicht nur, ja auch, die waren verfolgt. Die mussten viel leiden, wo sie nichts zu konnten. Aber wenn ihr euch den Petrusbrief genauer anschaut, und das macht ihr bestimmt demnächst mal wieder, ja, dann werdet ihr sehen, Petrus spricht auch von ihren Begierden und sagt, Vers 14 zum Beispiel, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit in euch herrschten. Also er redet nicht nur von Anfechtung von außen, er redet auch von Anfechtung von innen, von den Sünden, mit denen ich immer noch kämpfe. Oder Vers 1 im Kapitel 2, legt nun ab alle Bosheit, allen Trug, alle Heuchelei, Neid und alles üble Nachreden. Also offensichtlich gab es unter diesen Gläubigen Bosheit, Neid, üble Nachrede. Die haben sich miteinander verglichen, genauso wie die Korinther, die waren auch nicht besser. Es sind nicht nur die Versuchungen von außen, diese Anfechtungen, die uns betrüben. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Es ist auch die eigene Sünde, die mich betrübt. Ja, wenn ich wieder zum x-ten Male versagt habe, wo ich doch so genau weiß, dass ich eigentlich diesen Punkt überwinden sollte. Die hatten beides. Und das wird nachher noch eine Rolle spielen. Und diese kleine Zeit, ich glaube, das versteht ihr jetzt, das hat Paulus auch schon mal an anderer Stelle in 2. Korinther 4, Vers 16 so ausgedrückt. Deswegen, 2. Korinther 4, ich lese euch das, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte unsere Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen überreiches, herrliches Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also sowohl Petrus als auch Paulus sagen, egal ob es jetzt Anfechtungen oder Versuchungen zur Sünde sind, mit denen du gerade kämpfst in dieser Adventszeit, das ist eine geringe Zeit. Das ist nichts im Verhältnis zu dieser Herrlichkeit, die ewig dauern wird, für die der Herr Jesus Christus dich zubereitet hat. Durch seine souveräne Gnade. Vergleich das bitte, leg das in Maßstab. Ja, das sind Kämpfe und das macht traurig momentan. Aber das ist nichts im Verhältnis zu dem, was auf uns wartet. Wo wir auf ewig die Herrlichkeit dieses Lammes, was in alle Ewigkeit die Male tragen wird, anschauen werden. Und wir werden uns freuen. Ja, und dann wirklich Kerzenschein und Plätzchen und Kaffeekränzchen haben. Aber nicht nur wir hier, sondern auch mit Luther und auch mit Petrus und auch mit Mose und mit Abraham oder mit Spurgeon oder mit Wesley und mit Whitfield. Ja, das wird richtig, richtig gut. Aber die größte Freude wird Christus sein. Und wenn das eine Ewigkeit gedauert hat, dann hat es noch nicht einmal angefangen. Es ist eine kleine Zeit, ihr Lieben. Eine sehr, sehr kleine Zeit. Und in dieser kleinen Zeit, warum das Ganze, und das ist ein Hauptpunkt, warum das Ganze eigentlich, soll unser Glaube bewährt werden. Und bitte legt diesen Vers im Kontext aus. Wenn du oberflächlich einfach nur diesen Vers liest, dann könntest du auf diese krude Idee kommen, ja, der Herr, der will mich jetzt so richtig prüfen, ob ich die Kraft habe, an ihm festzuhalten. Nach dem, was da steht, sollte niemand auf so einen Schluss kommen. Und das steht auch im Vers 7 gar nicht da. Da steht, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird. Da steht nicht, damit euer Glaube geprüft und bewährt wird, ob ihr denn die Kraft habt, durchzuhalten. Das wäre ein völliger Widerspruch zu den Versen 1 bis 5. Sondern da steht, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird. Das heißt, er bewährt deinen Glauben. Er macht das und er trägt dich durch. Er in seiner Kraft schenkt dir ja diesen Glauben und er will diesen Glauben bewähren. Er will den kostbar erweisen. Er will der ganzen Welt zeigen, das tue ich mit solchen Kadetten, mit solchen Luschen. Die hatten es nicht verdient, gerettet zu werden und die haben auch nicht die Kraft, an mir festzuhalten. Und du gehst durch Prüfungen und du gehst durch Versuchungen und du fällst wieder und wieder. Weißt du, was das nur größer macht? Die Gnade. Und das ist nicht meine Idee, das ist Paulus' Idee. Lies Römer 6. Wenn die Sünde größer wird, dann wird die Gnade noch größer. Damit Gnade groß wird. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Ankunft des Herrn Jesus Christus. Ja, manche Ausleger denken, mein Lob, meine Herrlichkeit, meine Ehre, es tut mir leid. Nach dem Studium bin ich völlig davon überzeugt, es wird bei dieser Ankunft nicht um mein Lob, um meine Herrlichkeit, um meine Ehre gehen, sondern um Christi Lob um Christi Herrlichkeit, um Christi Ehre. Ich werde nochmal auf den Punkt zurückkommen, aber ich hoffe, ihr könnt das jetzt schon sehen, damit die Bewährung eures Glaubens kostbarer befunden wird. Euer Glaube wird bewährt durch Gott und das soll kostbar leuchten wie Gold. Wenn Gold geläutert wird, das ist doch der Vergleich, den ihr ansetzt, da wird nicht Gold auf einmal geschaffen. Da wird auch nicht Gold Feuer ausgesetzt, um zu zeigen, ja, bleibt's denn jetzt Gold? Das ist ausgeschlossen, das Gold ist schon da. Aber das Gold wird bewährt und wird auch von mancher Schlacke befreit durch Feuer. Das ist das Bild, was er hier benutzt. Also bitte genau lesen und im Kontext lesen. Es geht nicht darum, dich auf die Probe zu stellen, ob du die Kraft hast, durchzuhalten. Nein, das steht nicht da. Sondern steht da, damit die Bewährung eures Glaubens, Gott bewährt deinen Glauben, viel kostbarer befunden wird am Ende. Für die, die ja in der unsichtbaren Welt zuschauen, die dich, ja, Kadett, dich Lump, dich Lusche anschauen und sagen, so groß ist das Heil in der Erlösung und auch in diesem Durchbringen, in diesem Heimbringen, wenn du dann vor ihm stehst, in der Offenbarwerdung Jesu Christi, damit die Bewährung eures Glaubens als kostbar befunden wird. Eigentlich müssen wir jetzt hier schon bald schließen, aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, ich will euch drei Anwendungen bringen. Drei Anwendungen. Das soll jetzt den Hauptteil ausmachen, nach der Vorarbeit, um einfach nur erstmal zu sehen, was dort steht. Schaut mal, er schreibt doch dieses darin, jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn nötig, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Darin, welches darin? Dieses Erbe, dieses Heil, was unvergänglich, unbefleckt und unverweltlich ist, weil es in den Himmeln für dich aufbewahrt wird. Und deswegen drei Anwendungen. Die erste, wir jubeln über unser Erbe, weil es in Zeiten der Versuchung, das ist ja die Spannung, in der wir jetzt sind. Wir sind im Advent und diese Adventszeit, trotz Plätzchen und Kerzenschein und all dem, ja, Gedöns, was wir oft so äußerlich aufbauen, da gehen wir durch schwere Zeiten. Ja, der 24. kommt und dann noch zwischen den Jahren und dann beginnt das neue Jahr und dann ist wieder alles wie vorher. Und es ist jetzt schon wie vorher, wenn wir die Augen aufmachen. Aber das ist nur eine kurze Zeit. Und Petrus will uns sagen, wir jubeln über unser Erbe, weil es in den Zeiten der Versuchung unvergänglich ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir jubeln über unser Erbe, weil es in den Zeiten der Versuchung unbefleckt bleibt. Und drittens, wir jubeln über unser Erbe, weil es in den Zeiten der Versuchung, der Prüfungen auch unvergänglich ist. Ja, ist auf Englisch, it doesn't fade away. Es wird nicht weniger, wie eine Pflanze, ja, die wird immer weniger. Ich habe gerade, waren welche bei den Agape-Wochenende dabei? Wer war dabei beim Agape-Wochenende? Die Amaryllis. Die ist nicht nur schon aufgeblüht, die ist schon zu drei Viertel verblüht. Das ist vergänglich. Aber das Erbe, was im Himmel für dich, Simon, aufbewahrt ist, das ist unvergänglich. Also der erste Punkt, wir jubeln über unser Erbe, weil es in den Zeiten der Versuchung unvergänglich ist. Wie denken wir denn so normalerweise, wenn wir durch den Alltag gehen? Wenn wir einen guten Tag hatten, sag mal, wenn du morgens eine gute Zeit hattest, wenn du ja ein bisschen gejubelt hast über den Herrn, wenn du ihn schön angebetet hast und wenn dein Haus in Ordnung ist, alles ist picopello, ja, es ist Sonntagabend und der Klaus kommt von einer langen Reise zurück und dann jubelst du so richtig, weil alles stimmt. Hast eine gute Zeit mit dem Herrn gehabt, hast mit keinem Grad irgendwie ein großes Problem, das Haus ist in Ordnung und du denkst, dein Heil ist so richtig sicher. Nee, das sagst du in dem Moment nicht. Aber jetzt zeig mal die andere Dagmar. Es geht so richtig alles daneben. Du bist viel zu spät ins Bett gegangen. Ja, du hattest keine Zeit für die stille Zeit am Morgen. Und überhaupt irgendwie die Last deiner dir bewussten Sünden, die lasten so richtig auf dir. Und du sagst dir in dem Inneren, bin ich überhaupt noch errettet? Bin ich überhaupt noch heil? Ich weiß nicht, ob du so Tage kennst, aber ich kenne so Tage. Und so sind wir halt so gemütsgeführt. Ja, wenn wir nach Gefühl gehen, schrecklich. An den einen Tag himmelhoch jauchzend und im nächsten Moment schon zum Tode betrübt. Wie gut, dass unsere Zeiten auch der Versuchungen damit nichts zu tun haben. Denn unser Erbe ist in den Himmeln für uns aufbewahrt. Und darüber kannst du immer jubeln. Ja, darüber solltest du in den Zeiten deines Versagens sogar noch viel mehr jubeln. Weil es ist sein Erbe. Er ist der Erblasser. Er hat es geschaffen. Und er vermacht es dir. Und er hat es, damit es auch nicht schief geht, in den Himmel für dich aufbewahrt. Ja, ihr Lieben, wir gehen durch viele Schwierigkeiten. Überlegt mal, in was für einer Welt wir momentan leben. Ihr Männer, wir leben in einer total sexualisierten Welt. Da musst du nicht irgendwo eine Pornozeitschrift suchen oder das Handy nach Pornoseiten durchstöbern. Du gehst zum Tanken und läufst an den Zeitschriften vorbei und da wird schon alles nur noch mit nacktem Fleisch verkauft. Selbst eine Fernsehzeitung wird mit Fleisch verkauft. Wir leben in einer durch und durch sexualisierten Welt. Kein Wunder, ist da viel, viel Niederlage zu sehen unter den Männern. Und wir müssen uns unbedingt helfen, unseren Blick auf Christus zu haben. Nicht nur mit einem erhobenen Zeigefinger. Die Gnade nimmt dich in Zucht. Nicht das Gesetz. Aber das ist eine andere Stelle. Und da gibt es einige unter uns, die euch da sehr, sehr gut weiterhelfen können. Aber nicht nur diese Probleme. Ja, wir werden auch ständig aufgefordert, unser kleines Reich mit neuen Gadgets zu füllen. Oder? Jetzt gerade Weihnachten. Was leistest du dir denn? Ja, wie beschenkst du dich denn mit welchem Gadget? Was fehlt dir denn noch? Ja, ich kann nicht leben ohne das Teil, hast du als Kind gedacht. Denkst heute immer noch so. Ist nur teurer geworden. Und im Januar liegt es dann auch in der Ecke. Und das Handy kriegt Kratzer und es fällt runter und es kriegt eine Spider-App vorne drauf. Und manche verstehen mich jetzt. Ja, oder hinten drauf, weil ich musste lernen, dass mein Handy nicht nur vorne aus Glas ist, sondern auch hinten aus Glas. Ja, und schon ist diese Anbetung vorbei. Ja, das war ein kleiner Exkurs. Oder der Wohlstand ist eine Riesenanfechtung, ihr Lieben. Weil der Wohlstand will dir ständig einträufeln, du bist doch eigentlich ganz unabhängig von Gott. Das ist das Böseste, die böseste Frucht, die in diesem Wohlstand ständig aufgeht. Ich bin ja so unabhängig und eigentlich brauche ich doch Gott gar nicht. Ihr Lieben, all diese Versuchungen und Prüfungen sind auch wir als Gläubige ausgesetzt. Nicht, weil der Herr es böse mit uns meint, sondern weil er uns Gelegenheit geben will, dass sich unser Glaube bewähren soll. Sowohl, dass wir diese Versuchungen bestehen teilweise und die Prüfungen, aber auch, wenn wir es nicht bestehen. Dann wird der Glaube sich bewähren, weil der Glaube wird durchhalten in der Kraft Gottes. Und du wirst bis zum Ende am Herrn festhalten, wenn es wirklich die Wiedergeburt von Christus war. Wie kann das sein, ja, dass Prüfungen und Anfechtungen, ich will da noch ein bisschen näher kurz drauf eingehen, meinen Glauben bewähren können? Schaut mal, was ist das größte Gebot? Du kannst das ganze Gesetz in einem Satz zusammenfassen. Was ist das größte Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzer Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst, ja, das ist das Zweite. Und sind nur zwei, also keine Selbstliebe wird da propagiert, sind nur zwei Gebote. Den Herrn lieben und den Nächsten lieben. Wie dich selbst, das wird vorausgesetzt. Das, ja, kein Fleisch, Epheser 5, 29, hat sich je selbst gehasst. Das war schon immer die vornehmste Aufgabe des Menschen. Doch meine Liebe für den Herrn, die vermischt sich ständig. Ich liebe nicht nur den Herrn, sondern ich liebe auch oft die Segnungen, die mir der Herr schenkt. Das ist nichts Neues. Ja? Und die Frage bleibt, aus welchem Grund liebst du Gott wirklich? Liebst du Gott für den, wer er ist? Oder liebst du Gott für das, was er dir so alles schenkt? Liebe ich die Segnungen oder liebe ich den Geber der Gaben? Und das ist genau der Grund, warum Gott, und jetzt denke ich vor allem an die Prüfungszeiten, warum Gott dir immer wieder mal einige der Segnungen aus dem Leben entfernt. Nicht, weil er es böse mit dir meint, sondern weil er deine Liebe allein auf ihn ausrichten will und so deinen Glauben bewähren möchte. Er will ihn bewähren. Wir dürfen als Kinder Gottes nicht den Eindruck gewinnen und auch nicht vermitteln, als dürften wir als Kinder des Allerhöchsten nicht durch besonders harte und schwierige Umstände gehen. Das ist ein böses Evangelium, dieses Wohlstandsevangelium, was heute gepredigt wird. Das ist böse und fernab von dem, was schon zur neutestamentlichen Zeit Realität war. Das Gegenteil davon sagt die Schrift, es ist ganz normal davon, dass Gottes Kinder durch Prüfungen gehen. Das ist normal, das ist nicht die Ausnahme, weil er deinen Glauben bewähren will. Und in diesen Prüfungen, ja, sagt dir bitte Römer 8, Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie viel mehr wird er dir jetzt nicht auch mit ihm alles schenken? Wir dürfen nicht im Irrtum erliegen, als sei Gott auch nicht irgendwie achtsam, als hätte dich irgendwie aus dem Blick verloren in den Prüfungszeiten. Das ist Käse. Das ist wieder eine geringe Vorstellung von Gott und eine zu große Vorstellung von sich selbst. Wenn Gott Prüfungen, schwere Wegführungen, Krankheiten, Rückschläge im Leben seiner Kinder gebraucht, um ihren Glauben zu bewähren, dann sind diese Zeiten ein sicheres Zeichen seiner Aufmerksamkeit. Weil er bewährt. Er ist am Werk. Er bewährt gerade deinen Glauben. Das sind Zeichen seiner Gnade und seiner Liebe. Ich glaube, das sind Worte, die werden selten gepredigt. Nicht selten sind gerade die Zeiten, wo ich um Gnade bitte, die Zeiten, wo Gott mir Gnade schenkt. Aber eine ganz andere Gnade, wie ich sie mir vorgestellt habe. Nicht die Gnade der Befreiung und der Genesung, sondern die Gnade der Läuterung und der Bewährung. Weil er nimmt Dinge aus meinem Leben weg, um meine Liebe auf ihn auszurichten und nicht auf die Gaben, die er mir geschenkt hat. Und das Ergebnis vergleicht er dann mit Edelmetall. Ja. Noch heute tragen manche von euch Schmuck um den Hals. Ich kann jetzt auf Anhieb nichts erkennen. Aber selten habe ich eine Frau gesehen, die ein Erz um ihren Hals hängt. Das tun wir nicht, sondern geläutertes Edelmetall. Und der Herr möchte das aus dir machen. Ein geläutertes Edelmetall. Sicher gibt es verschiedene Ursachen von Prüfungen. Ja, das wäre nochmal eine Predigt für sich selbst. Ja, er will uns damit auch demütig machen. Er will uns von den weltlichen Dingen entrücken und uns auf den Himmel ausrichten. Er will uns auch befähigen, andere zu helfen, denkt an 2. Korinther 1. Ja, manchmal züchtigt er uns auch durch Prüfungen, das verstehe ich. Und er will unseren geistlichen Charakter stärken. Es gibt verschiedene Ursachen für Prüfungen. Aber hier in 1. Petrus 1 müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, dass es sich um Gottes bewusste Erprobung unseres Glaubens handelt, damit er nachher noch kostbarer befunden wird. Paul Tripp hat es mal anders ausgedrückt. Gott wird dich an Orte führen, an die du nie freiwillig gehen würdest, um in dir eine Frucht hervorzubringen, die du aus eigener Kraft nie hervorbringen würdest. Kannst du das? Gerade wir Christen des 21. Jahrhunderts müssen unbedingt diese Theologie der unbequemen Gnade gepredigt bekommen, hören und annehmen. Das beste Beispiel, und das ist keine Gnosis, das ist nichts, was irgendwie aus dem Verborgenen kommt. Das beste Beispiel, das umfangreichste Beispiel in der Schrift ist Hiob. Wer war denn Hiob? Hiob war ein rechtschaffender Mann. Hiob war ein gläubiger Mann. Und was macht Gott? Er nimmt ihm fast alle seine Segnungen. Fast alles. Auf Englisch sagt man, er streift ihn. Ich bin halt Jäger, ich denke manchmal in diesen Kategorien. Wie so ein Fuchs, der abgebalgt wird, der streift ihn. Da ist nicht mehr viel übrig. Wenn du so einen Fuchs abgebalgt hast, oder ihr kennt vielleicht Hasen. Ja, wenn du so einen Hasen mal abgebalgt hast, dann denkst du, was ist denn da noch übrig? So wurde Hiob buchstäblich von allen Segnungen gestreift. Da war nicht mehr viel übrig, nur noch das blanke Fleisch. Aber warum? Warum tut er das? Um Hiob zu quälen? War das seine Absicht? Niemals. Es war dieser perfide Angriff des Widersachers, der behauptet hat, Hiob liebt dich nur, weil du ihn so gesegnet hast. Und Gott will zeigen, wenn ich ein Werk tue, das ist vollkommen. Dieser Glaube ist vollkommen. Und ich möchte nicht darum bitten, sowas zu erleben, was Hiob erlebt hat. Aber selbst in diesen äußersten Anfechtungen, äußersten Versuchungen, hat Gott ihn bewahrt. Und am Ende hat Hiob tatsächlich auch eine von Gott geschenkte Buße getan und hat gesagt, ja, ist alles gut. Es ist gut, wie du es machst. Und er hat keine Auflösung bekommen. Wisst ihr das? Er hat nie die Auflösung bekommen. Du weißt es, dass das eigentlich ein perfider Angriff Satans im Himmel war. Hiob wusste das nicht. Hiob hat dann einfach geglaubt. Er hat vertraut. Es ist viel schwieriger, es ist viel leichter, Gott gehorsam zu sein, als Gott zu vertrauen. Aber das möchte Gott. Diese Frucht möchte er in dir hervorbringen. Die hat er auch in Hiob hervorgebracht und hat so seinen Glauben bewährt. Zweiter Punkt. Wir jubeln über unser Erbe, weil es nicht nur unvergänglich ist, es ist auch unbefleckt. Es wird unbefleckt bleiben in unseren Versuchungen. Am Anfang, beim ersten Punkt, habe ich mir jetzt mehr über die Prüfungen gesprochen, die uns widerfahren, wo wir oft nichts für können. Jetzt an dem zweiten Punkt wollen wir uns mehr auf die Versuchungen konzentrieren. Für die können wir schon was, wenn wir für diesen Versuchungen nachgeben. Wenn wir Versuchungen widerstehen, dann haben wir eine gute Zeit, oder? Ja, dann sind wir ganz glücklich und denken, ja, wir haben was geleistet. Aber wenn wir den Versuchungen nicht widerstehen, was ist denn dann? Und wir widerstehen den Versuchungen nicht immer. Sonst gäbe es ja den ersten Petrusbrief gar nicht. Der ist ja auch an Menschen geschrieben, die diesen Versuchungen nicht widerstanden haben. Ich habe euch die paar Zitate aus dem ersten und dem zweiten und dem Anfang des dritten Kapitels gebracht. Sage ich das jetzt richtig? Und Anfang des zweiten bis Mitte des zweiten Kapitels gebracht. Also ihr könnt sagen, erstes Kapitel und die erste Hälfte vom zweiten Kapitel konzentriert er sich auf die Versuchungen und dann ab Kapitel 2b sozusagen und weiter konzentriert er sich auf die Prüfungen. Und wir erliegen auch unseren Versuchungen. Doch unser momentaner Glaubenslauf, der auch durch Versuchungen geht, hat nichts, ihr Lieben, überhaupt nichts mit dem Erbteil zu tun, den der Herr Jesus Christus durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz von Golgatha und sein Auferstehen für uns in den Himmeln aufbewahrt hat. Ihr Lieben, Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die jetzt geheiligt werden, das sind die Versuchungen, das sind die Prüfungen, das ist die kurze Zeit, durch die wir jetzt gerade laufen, für immer vollkommen gemacht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Dieses Erbe, das ist für immer vollkommen. Er hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt. Er hat dich völlig gerecht gesprochen. Deswegen bist du nicht gerecht. Im Gegenteil. Ja, wenn ich dein Leben ganz aus der Nähe sehen würde, lieber Bruder Kröker, wir sprechen ja keine Leute an im Gottesdienst, aber ich wollte mir einfach mal deinen Namen merken, weil ich jetzt wieder daran erinnert wurde, dass Elisabeth eine geborene Kröker ist. Wenn ich dich wirklich gut kennen würde, dann lerne ich nichts Neues, weil du bist wie ich. Aber das ist nicht der Grund, warum wir eines Tages vor Christus stehen werden. Das ist wegen Christus, weil er dich für immer vollkommen gemacht hat. Hebräer 10, Vers 14. Das sind zwei Heiligkeiten und wir vermischen das so oft. Gerade in der Versuchungszeit und wenn wir Niederlagen eingefahren haben, vermischt das nicht. Jubel trotzdem. Ja, jubel sogar noch mehr ob deiner Niederlagen. Das ist biblisch, was ich sage, weil es ist kein Geringerer als Petrus, der das schreibt. Wer war denn Petrus? Was war denn das für ein Kerl? Petrus, mit dir sterben will ich. Ich gehe durch dick und dünn und ich gehe in den Tod mit dir. Und dreimal hat er sich bis zum Ende sogar verwünscht. Er hat sich verflucht. Ich kenne diesen Messias nicht. Ihr Lieben, wenn es an uns liegen würde, dann gäbe es keine Hoffnung. Aber das ist ein anderes Heil. Das ist ein unbeflecktes Heil. Das wird selbst durch solche Aktionen noch nicht einmal befleckt. Weil Christus und Christi Blut hat es erwirkt und wird im Himmel für dich aufbewahrt. Dieser Petrus, Gott sei Dank darf Petrus diese Worte aufschreiben von 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Das ist nur zur Bewährung, nicht zur Prüfung, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Zur Bewährung, damit dein Glaube viel kostbarer sicher zeigt als das Gold, was vergänglich ist. Weil all das Gold, was du jetzt siehst, ist wirklich vergänglich. Das Gold, was du im Himmel sehen wirst, die Pflastersteine, auf denen du laufen wirst, das wird ein anderes Gold sein. Ja, dazu macht Gott das alles, um letztendlich das Lob und die Herrlichkeit und die Ehre Jesu Christi bei seinem Offenbarwerden zu vermehren. Und du bist schon länger gläubig. Du weißt dann, wie groß dieses Erbe ist, was unbefleckt geblieben ist, trotz deines Laufes und trotz, ich darf mich genauso ansprechen, auch trotz meines Laufes. Dazu ist es da. Lest nochmal Hebräer 10, Vers 14 und lernt diesen Vers auswendig. Und noch ein drittes, ein letztes. Wir jubeln über unser Erbe, weil es in den Zeiten der Versuchung auch unverwelklich ist. Es ist unvergänglich, es bleibt unbefleckt und es ist auch unverwelklich. Ich habe ja, Simon, der Pflanze zugeschaut. Ja, diese Amaryllis, ja, ich konnte es gar nicht erwarten, dass die endlich, die ist ein ganzes Jahr im Winterschlaf. Ein ganzes Jahr steht dieses Gemüse auf der Fensterbank rum und ist unbrauchbar. Und hoffentlich, weil manche haben es bei uns dieses Jahr wieder nicht geschafft, habe ich irgendwas falsch gemacht, aber die hat es geschafft. Dann kommt sie raus in Pracht und in Macht. Und da ist sie kaum da, 4 Blüten hat sie mir gezeigt, weiße. Denver, irgendeine neue Züchtung, mit so einem schönen, gezackten Rand rundherum. Ein gekräuselter Rand, habe ich bei einer Amaryllis noch nie gesehen. In weiß mit gekräuseltem Rand. Und schau dir das Herz von Amaryllis an, da kannst du nicht anders als anbeten. Ja? Also bitte mach das mal. Und wenn du nicht weißt, was eine Amaryllis ist, dann tu Buße. Und red mal ein Wort mit deiner Frau. Lass dich mal belehren. Aber diese Amaryllis, schau sie, wer will, wirft mal einen Blick in mein Büro nachher, ja, wenn ich es vergesse aufzuschließen, hat eine Glasscheibe. Bitte? Ja, da kann ich euch das aber nicht zeigen. Die ist noch gerade am Aufschießen, das ist ein Teenager. Aber in 2 Wochen ist das schon ein Erwachsener. Und ja, in 4 Wochen oder in 6 Wochen ist das ein Senior. Und in 8 Wochen ist es nicht mehr da. Und ich konnte es an meiner Amaryllis alles auf einmal sehen. 3 Blüten, braun, hässlich. Fängt schon ein bisschen an zu riechen, ist vergänglich. Und dann wollte ich die Blüten wenigstens wegmachen, weil mich der Anblick gestört hat. Und die kleben ekelhaft. Ich muss mir jedes Mal die Hände waschen. So ist nicht dein Erbe. Dein Erbe ist unverwelklich. Unverwelklich, das kennen wir in dieser Welt gar nicht. Es ist unverwelklich, das nimmt keinen Moment ab. Und weißt du, an wen ich das Wort richten möchte? Das möchte ich an alle von euch richten, die ihr jetzt schon sehr, sehr lange im Glauben seid. Die ihr schon lange mit dem Herrn geht. Wisst ihr warum? Ihr geht schon durch viele Prüfungen und ihr geht auch durch viele Versuchungen. Und ihr habt schon viele Versuchungen nicht gemeistert. Du bist ein alter Hase, du bist ein Volltheologe und du weißt, ja, das ist ja Christi Erbe und das ist sein Blut, ja, und er hat das geschaffen, das ist unvergänglich. Und das ist auch unbefleckt, ja, weil ich habe ja jetzt Frieden mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Es ist ja sein Blut und das wäscht schon aller Sünde rein. Aber du gehst jetzt schon so lange mit dem Herrn und du hast schon so viele Niederlagen erlebt in deinem Leben. Und vielleicht denkst du, also so ganz frisch ist mein Erbe nicht mehr. Das ist schon ein bisschen fahl geworden, das ist schon ein bisschen alt geworden. Ja, ich weiß ganz genau, wie ich mich über mein Erbe, als ich das Evangelium das erste Mal so richtig fassen durfte, in Kanada auf der Bibelschule bei den Fackelträgern, ich habe bei jedem Gottesdienst, ich habe gejubelt, ich habe die Lieder, die habe ich geschmettert, weil ich so voll war von Freude, dass er so einen Lump trotzdem liebt, weil ich war ja noch nicht anders. Ja, das, also Gott sei Dank haben die Fackelträger, die haben eine super Arbeit geleistet, das Evangelium zu erklären. Das machen sie echt gut. Bei der Heiligung ist ein bisschen schwieriger beim Fackelträgern, aber das Evangelium, da könnt ihr was von ihnen lernen. Das erklären sie. Christus in dir. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich habe so gejubelt, weil ich mich erkannte. Und ich war so voll. Und das Evangelium, dieses Erbe, was für mich aufbewahrt, das war so frisch. Aber das war vor 30 Jahren. Und ich bin jetzt schon durch viele Niederlagen gelangt. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Ich habe meinem Herrn oft Leid zugefügt. Und noch schlimmer, oft Leid in den gleichen Dingen. Versagen in den gleichen Dingen. Wie gut, dass der Herr Jesus es war, der zu dir gesagt hat, du sollst deiner Frau 7-mal, 70-mal vergeben. Also nicht 490-mal, sondern wieder und wieder und wieder. Weil er hat das gesagt. Er macht das auch immer wieder. Immer und immer und immer wieder. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu. Wieder und wieder und wieder. Und er ist gerecht. weil er hat die ganze Schuld schon getragen. Er bestraft nicht doppelt. Das wäre ungerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Vielleicht haben manche von euch auch einen Knick in ihrem geistlichen Lebenslauf. Also sprich, es gab nochmal einen richtigen Unfall, auch nach dem Gläubigwerden. Dein Erbe ist unverwelklich. Das ändert nichts an dem, was Christus für dich bereitet hat. Gar nichts. Es ist unvergänglich, es ist unbefleckt und es ist unverwelklich. Denk mal an David. David, wann hatte denn die Sünde mit Bathseba begangen? Wann war das denn? Am Anfang seines Laufes mit dem Herrn? Das war ziemlich zum Ende. Das war schon ein alter Mann, der ging nicht mehr raus und hat nicht mehr mitgekämpft. Der hat schon seinen Joab machen lassen. Und dann hat er so einen Knick in seinen Lebenslauf bekommen. Mein Knick steht nicht in der Bibel. Sein Knick steht in der Bibel, auf alle Zeit. Und als er auserwählt wurde vom Herrn, weißt du, wie der Herr über ihn geredet hat? Und der Herr ist allwissend. Er weiß alles. Er lernt auch nie. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Das ist alles wie ein aufgeschlagenes Buch vor ihm. Das ganze Leben Davids lag vor ihm. Und weißt du, was er zu diesem David, über diesen David sagt? Ein Mann nach meinem Herzen. 1. Samuel 13, 14. Sündlosigkeit ist nicht das Ziel. Tadellosigkeit ist das Ziel. Gott sei es gedankt, dass das Erbe so groß ist. Ja, dass es nicht von meinem Lauf abhängt. Und es wird auch nicht verwelken, ihr Lieben. Deswegen umgürtet, sagt Petrus nur wenige Verse später, deswegen umgürtet die Lenden eurer Gesinnung und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ganz auf die Gnade, die euch zuteil werden wird beim Advent. Beim Advent. Bei der Apokalypsis. Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Es ist eine geringe Zeit, ihr Lieben. Das ist eine geringe Zeit jetzt, die du jetzt erlebst in diesen Anfechtungen, in diesen Prüfungen, aber auch in diesen Versuchungen und diesen Niederlagen. Das ist eine geringe Zeit. Und jubel bitte, jubel in dieser Zeit, nicht wegen der Plätzchen und wegen dem Stollengeruch und wegen den Kärtchen und wegen dem Schmuck. Jubel über dein Heil, was in den Himmeln für dich aufbewahrt ist, was unvergänglich ist, unbefleckt bleiben wird und unverwelklich ist. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und noch den Herrn anbeten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir auch für dein Wesen. Wir danken dir, dass du uns auch Einblick gibst in dein Handeln mit uns, Herr. Danke, dass wir wissen dürfen, was du in uns und an uns getan hast, in deinem Sohn Jesus Christus. Danke für dieses Heil, was du getan hast. Danke, dass du erwählt hast. Danke, dass du gezogen hast. Danke, dass du Gehorsam geschenkt hast. Danke, dass du gereinigt hast durch das Blut deines Sohnes. Danke, dass du uns ein Erbe bereitet hast, was unverwelklich, unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich ist. Danke, dass es aus Barmherzigkeit ist und nicht aus irgendwie unserer Leistung. Danke, dass es in deiner Kraft bewahrt bleibt. Danke, Herr, dass du alles wirkst, wo es um unser Evangelium geht, um unser Heil geht in Christus. Hab herzlich Dank dafür und hilf uns, dieses Heil anzuschauen, täglich anzuschauen, auch jetzt in dieser Adventszeit, wo wir zurückschauen auf den ersten Advent, wo du schon gekommen bist und dieses Heil für uns besiegelt hast durch dein Blut und wo wir auch hinschauen auf diesen zweiten Advent, auf deine zweite Ankunft, wo wir noch viel mehr jubeln werden, weil wir die Größe deiner Gnade durch die Nachfolge und auch durch unsere Niederlagen, durch die Prüfungen und durch die nicht bestandenen Prüfungen, Versuchungen noch viel, viel kostbarer schätzen. Danke, dass es dein Heil ist. Danke, dass du das vollbracht hast, dass es deine Gerechtigkeit ist, die uns, mit der wir überkleidet werden. Es ist dein Kleid. Hab herzlich Dank dafür und danke, dass du jetzt in dieser kurzen Zeit unseren Glauben bewährst, damit er noch viel kostbarer befunden wird. Danke, dass wir diese Prüfungen so besser einordnen können. Hilf uns, auch jetzt gerade in dieser Adventszeit, auf dich zu schauen und über dich zu jubeln und dein Heil. Hab Dank dafür. Amen.